Ich lese aus Hesekiel 28 die Verse 11 bis 19, das Klagelied über den König von Tyrus. Und das Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, nimm ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm: So spricht Gott der Herr. Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. In Eden warst du, im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Sarder, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmucks, den du trugst, am Tage, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub, und auf dem heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel an deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevel und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Weil du mit deiner großen Missetat durch unrechten Handel dein Heiligtum entweiht hast, darum habe ich ein Feuer aus dir hervorbrechen lassen, das dich verzehrte und zu Asche gemacht hat auf der Erde vor aller Augen. Alle, die dich kannten unter den Völkern, haben sich über dich entsetzt, dass du so plötzlich untergegangen bist und nicht mehr aufkommen kannst. Ich bete noch. Treuer Gott und Vater im Himmel, in Jesus Christus dürfen wir uns jetzt um dein Wort versammeln. Danke, dass wir dein Wort in Freiheit lesen dürfen, und dein Wort möchte zu uns sprechen heute, auch an diesem Abend, durch das, was wir gehört und gelesen haben. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort lebendig ist und dass es auch in unsere Situation, in unseren Alltag hineinredet, dass es uns Wegweisung sein möchte, dass es unser Leben bestimmen möchte. Daran wollen wir festhalten, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr, lehre du uns. Wir möchten dich bitten für Andreas Schäfer, dass du ihn segnest in der Auslegung deines Wortes und dass du uns mit einem offenen Ohren und mit einem offenen Herzen ausrüstest. Dich beten wir an, dir allein gebührt alle Ehre. Amen.
Dieses eindrucksvolle Klagelied über den König von Tyros hat ja ein Vorspiel. Über diesen König von Tyros heißt am Anfang von Kapitel 28: Das Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, sage diesem Fürsten zu Tyros, so spricht Gott der Herr, weil sich dein Herz überhebt und spricht, ich bin ein Gott. Ich sitze auf einem Göttersitz mitten im Meer, während du doch ein Mensch und nicht Gott bist. Dennoch überhebt sich dein Herz, als wäre es eines Gottes Herz. Siehe, du hältst dich für klüger als Daniel, dass dir nichts verborgen sei. Und durch deine Klugheit und deinen Verstand habest du dir Macht erworben und Schätze von Gold und Silber gesammelt und habest in deiner großen Weisheit durch deinen Handel deine Macht gemehrt. Nun bist du so stolz geworden, weil du so mächtig bist. Darum spricht Gott der Herr, weil sich dein Herz überhebt, als wäre es eines Gottes Herz. Darum siehe, ich will Fremde über dich schicken, die Gewalttätigsten unter den Völkern. Die sollen ihr Schwert zücken gegen deine schöne Weisheit und sollen deinen Glanz entweihen. Sie sollen dich hinunterstoßen in die Grube, dass du den Tod eines Erschlagenen sterbest mitten auf dem Meer. Was gilt's? Wirst du dann vor deinen Henkern noch sagen, ich bin Gott, während du doch nicht Gott bist, sondern ein Mensch und in der Hand deiner Henker? Du sollst den Tod von Unbeschnittenen sterben durch die Hand von Fremden, denn ich habe es geredet, spricht Gott der Herr. Und das alles, was wir da gelesen haben in Hesekiel 28, das haben wir ja letzten Mittwoch, manch einer von Ihnen war ja da, in diesen größeren Zusammenhang einsortiert. Und es hilft nichts, tut vielleicht auch gut, noch einmal ganz kurz zurückblicken auf das, was wir letzten Mittwoch uns schon erarbeitet haben. Hesekiel und seine drei großen Teile. Die ersten 24 Kapitel, die dieser Prophet an die schon im Exil Befindlichen richtet, die immer noch in der Hoffnung lebten, es könnte noch mal wieder zurückgehen nach Juda, Jerusalem könnte vielleicht noch einmal am schlimmsten vorbeischrappen. Und dem war nicht so. Nebukadnezar erobert die Stadt. Und nicht nur die, die schon im Exil waren, sondern zigtausende werden Richtung babylonisches Exil verschleppt. Der Tempel wird zerstört. Die Existenz Israels in der Weise als staatliches Wesen hört auf. Das ist Hesekiel 1 bis 24. Die Fortsetzung ist an Hesekiel 33 bis zum Ende, bis 48. Heilsausrichtung. Gott greift zugunsten seines Volkes ein. Einem fantastischen eschatologischen Panorama bis zu Kapitel 48. Wunderbar beschrieben. Und dazwischen, dieses Stück, in dem wir jetzt angekommen sind, diese Kapitel 25 bis 32. Und in diesen Kapiteln 25 bis 32 gibt es die Reden an die Völker. Sieben Völker um Jerusalem herum werden in Gerichtsreden kurz besprochen, wie sie sich falsch in ihrer Schadenfreude verhalten haben, als Israel in 587, 586 eben in diese katastrophale Niederlage, diese Schmach hineingerutscht ist und mit all dem, was dazugehört, es erleben musste. Und interessanterweise geht an zwei Stellen von diesen sieben Ländern, an zwei Stellen das Textformat völlig aus dem Ruder. Statt ein paar Versen gibt es Kapitel. Ganz viele Kapitel über Tyros, ganz viele Kapitel über Ägypten. Und natürlich allein das schiere Volumen hat uns schon davon überzeugt, dass das muss was Besonderes sein. Wenn Gott plötzlich durch seinen Propheten das so groß macht, so voluminös macht und auch in der Sprachkraft eine starke Bildkraft einsetzt und auch in der Dimension uns schnell deutlich wird, das geht über historische Belange der Belagerung Nebukadnezars von Tyros und Gerichtsszenen aus der Zeit bei weitem hinaus. Wir haben dieses Doppelflügelbild, Tyros-Welt, Ägypten-Welt, angefangen zu versuchen, zu verstehen. Und haben uns vergegenwärtigt, dass der lebendige Gott seinem in äußerster Schmach befindlichen Volk, man muss sich vergegenwärtigen, die zeitliche Einsortierung bringt uns genau in die Zeit, in der die, die im Exil sind, erfahren, dass Jerusalem die Heimat endgültig gefallen ist und in der die anderen gerade im Gefangenentransport unterwegs sind. Und genau in diese Zeit, eine Katastrophenzeit, kommt Gott mit diesen Kapiteln. Mit diesen Kapiteln 25 bis 32 in diesem prophetischen Bild von Tyros und von Ägypten. Und wir merken, das Tyros-Bild, das wir angefangen haben auszulegen, geht über die Gegenwart Israels, Judas, in der babylonischen Zeit bei weitem hinaus. Jesus wird sichtbar in seiner Tyros-Beziehung. Jesus als der Richter, so haben wir gesagt. Jesus als der Heiland, der in Tyros auftaucht, Neues Testament. Jesus als der Zukünftige, der in die Totenreiche hineinmarschiert, inklusive derer, die von Tyros da entsprechend abgewandert sind, wie es so eindrucksvoll heißt. Und jetzt wären wir ja eigentlich schon richtig gut und fertig. Denn wir haben ja damit zu versucht, schon die Kapitel 26 und 27, das war ja schon ganz viel Text, ein bisschen zusammenzufassen. Und jetzt stehen wir vor 28 und merken, es geht gerade weiter. Nein, aber es geht nicht nur gerade weiter, es wird noch schlimmer oder besser, je nachdem, wie man sagt. Schlimmer insofern, als man sagt und merkt, jetzt kommt nochmal nicht nur Tyros als Ganzes ins Gericht, nicht nur Tyros als Ganzes bekommt eine Klage, sondern interessanterweise bekommt jetzt eine Person eine Gerichtszusage und eine Person bekommt eine Klage. Und man sieht und liest und denkt, was soll das denn jetzt? Warum ist der Fürst von Tyros so dermaßen wichtig, dass er in der Bibel noch einen Platz kriegt? Warum braucht der Typ ein extra Klagelied? Denn man muss mal ehrlich sein, das ist ja nicht jetzt eine Wahnsinnsfigur, der König von Tyros. Das ist kein David und kein Salomo und meinetwegen auch kein Nebukadnezar, kein Kyros, kein Pharao, kein Alexander Große. Das ist irgendeiner, der ist so unwichtig, dass selbst die säkulare Wissenschaft nicht weiß, wer es war. Die meisten geben ihm den Titel Etbaal, der Zweite oder Dritte, sorry, gab der Vierte oder Erste. Also irgend so ein König von Tyros, der eben damals dieser Stadtfürst war von dieser Mega-Handelsmetropole. Aber wen interessiert's? Entschuldigung. Wenn man es liest, wir haben es ja gehört, denkt man gleich, das geht ja gar nicht um diese Figur. Es ist vollkommen interessant, ob es das Etbaal der Erste, Zweite, Dritte, Vierte war oder wie auch immer. So, der ist ein Prototyp, der ist ein Modell, der hat eine Rolle bekommen und wir spüren sofort beim Lesen, Hören, Verstehen, Versuchen, da geht eine große prophetische Tür auf, eine riesengroße prophetische Tür geht hier auf. Eine prophetische Tür in einer Dimension, wie wir sie nur an sehr wenigen Stellen in der Bibel haben, tatsächlich. Wir entdecken hier, dass hier Gott durch seinen Propheten Hesekiel uns zum einen rückwärts gucken lässt, deutlich vor die Zeit von 587, als dieser Cherub, König Tyros, Etbaal der Dritte, als dieser schirmende Cherub in der Gegenwart Gottes war und gefallen ist. Wir gucken also deutlichst zurück. Und wir gucken auch deutlichst nach vorne. Denn der hier gerichtet wird in Kapitel 28, ist der Prototyp des Antichristen, von dem wir nachher parallel Jesaja 14 und insbesondere in der Offenbarung Kapitel 18 ja dann hören. Ein ganz erstaunlicher Text. Eine riesen prophetische Perspektive. Und wenn wir es dann gleich um uns wirken lassen, wie gesagt, Paralleltexte wären jetzt Jesaja 14, Paralleltexte wären natürlich Daniel, die Endzeitreden, Paulus, Offenbarung, Kapitel 13, fortfolgend, da geht die ganze prophetische Dimension geht da auf, entdecken wir, dass uns Gott hier tatsächlich einen Horizont gibt, der ist unglaublich. Das löst nicht alle Probleme, das wirft sogar neu auf. Aber das gibt uns einen weiteren Einblick des Verstehens in die Offenbarung unseres Gottes. Und dazu gehört tatsächlich ein Stück, ein Andeuten der Bildsprache, ein Andeuten über das, was lange vor Raum und Zeit geschehen ist in der Welt unseres Gottes. Das ist doch nicht nur der König von Tyros, der hier eben das Thema ist, das ist doch nicht nur irgendeine finstere Gestalt. Das ist tatsächlich das Böse an sich. Das ist dieser schirmende Cherub, das ist diese Gestalt, die lebendig Gott geschaffen hat. Vor allen Zeiten geschaffen hat. Diese Lichtgestalt mit all ihrer Macht, aller Herrlichkeit, all ihrer Weisheit, aller Schönheit. Noch im Klagelied hört man heraus, mit welcher unglaublichen Macht, Fülle und Schönheit und Weisheit dieser Cherub in der Gegenwart Gottes ausgestattet war. Unglaublich. Wenn wir uns dann durch die verschiedenen Edelsteinsorten hindurchgearbeitet haben und die dann vergleichen mit den Edelsteinaufzählungen, entdecken wir, das sind diese Edelsteine, die auch im priesterlichen, hohen priesterlichen Kontext auftauchen. Und dann merken, der hat also Funktion, der hat Machtfülle, einzutreten vor diesem lebendigen Gott mit aller Schönheit. Er ist auf dem Gottesberg. Er hat Eden, da ist Eden noch verlegt in die frühere Gegenwart vor dem Eden, das wir in 1. Mose 2 kennen. Schönheit, Machtfülle in der Gegenwart Gottes und gestürzt. Der Fall, der Sturz der satanischen Macht, der uns hier beschrieben wird, Jesaja 14 als Paralleltext, steht plötzlich vor uns. Da gibt es einen diabolischen Riss, eine diabolische Katastrophe. Nochmal, das wirft neue Fragen auf. Das ist jetzt bei Ihnen und bei mir und bei den Christen seit 2000 Jahren so. Und trotzdem steht es erstmal da. Und er stürzt. Er stürzt. Er wird ausgeschlossen aus dieser unmittelbaren Gottesgegenwart als der Cherub in der Nähe Gottes. Und es gibt einen Fall nach dem anderen. Der Fall dieses Cherub ist ein Etappenfall. Wir erfahren dann, dass im Zusammenhang mit dem Kreuzesgeschehen in Johannes 12, es heißt, Jetzt wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Diese sprachlich so verrückte Formulierung, die es da gibt, mit einer Gegenwartspartikel jetzt und mit Futur 2, damit da dran. Und dann merken wir und spüren wir, da ist ein Ereignis mit dem Kreuz, ist diese Macht endgültig besiegt. Christus ist Sieger, was auch immer geschieht. Aber der da den Sieg vollbringt, der sagt in Lukas 10, ich sehe den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Und wo kommt er hin? Er kommt hier auf Erden. Dann kriegen wir etwas mit davon im eigentlichen Sinn, dass jetzt hier auf dieser Erde die Hölle los ist. Tatsächlich. Ausgestoßen aus diesen ganzen himmlischen Welten tobt sich diese Macht hier aus. Sie tobt sich aus bis ins letzte große, furchtbare, wirklich furchtbare, antichristliche, widergöttliche Szenario, wie es hier im Fürsten von Tyros uns beschrieben ist. Ich bin Gott. Ich bin Gott. Der Antigott, der Antichristus, ganz genau der ist hier. Und dann stürzt er, mit dem Auftritt des Sohnes Gottes, mit dem Wiederkommen von Jesus Christus, stürzt er. Der schon gestürzt ist und schon gestürzt ist, stürzt nochmal. Und er stürzt ein letztes, finales Mal, das wissen wir, wenn der Offenbarung nach dem Friedensreich des Christus er endgültig alle Macht, allen Einfluss, alle Möglichkeiten verliert und für immer von der Bildfläche der Geschichte Gottes verschwindet. Das wird hier beschrieben. Verrückt. Nicht nur, dass das beschrieben wird, das ist ja schon mal faszinierend. Dass wir das wissen, dass wir das von Gott gesagt bekommen, dass da diese diabolische Macht mit all ihrer Wirkkraft uns einsortiert wird in das Panorama von Vergangenheit und Zukunft. Und nicht nur für die damals, auch für uns heute gilt ja noch dieses Panorama von Vergangenheit und Zukunft in diesen Falletappen der satanischen Macht. Nicht nur, dass uns das beschrieben wird, sondern das Besondere ist ja der Zeitpunkt, wenn uns das beschrieben wird. Es wird uns eben nicht beschrieben, wenn wir durch sind und dann quasi einen Wahnsinnsrückblick noch einmal, dass uns alles vergegenwärtigen, wie das alles zusammenhängt und Gott klärt uns auf, sondern er sagt uns ja genau das, wenn wir mitten in der Soße sind. Nochmal, dass uns das klar wird, das ist ja kein Text, der historisch irgendwo rumschwirrt. Sondern das, was hier in Hesekiel 28 steht, sagt Gott und mein Gott sagen zu müssen, während ein ewig langer Gefangenentransport nach Babylon unterwegs ist. Dieser Truppe, dieser kleinen, zusammengestauchten Truppe, der sagt das hier Gott. Die lesen das, während sie im Exil ihre Jahre und ihre Jahrzehnte verbringen müssen. In dieser furchtbaren Mischung aus Schuldbeladenheit, die sind ja nicht einfach nur irgendwie deswegen da angekommen, das wissen wir. Aus kompletter Kraftlosigkeit, als völliger Perspektivlosigkeit, die mit ihrem kleinen Leben und in ihrem kleinen Existenzen sich so dermaßen hineingewurschtelt sehen in den großen Fleischwolf der Geschichte und noch nicht wissen, wie sie da am Ende wieder rauskommen. Denen sagt er das. Und das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Hier steht nicht eine stolze, kampferprobte Truppe da, die mal eben noch eine Schlacht nach der anderen schlägt. Sondern hier stehen wirklich Menschen da, die völlig fertig sind. Völlig fertig sind. Die keine Kraft, keine Lust, keine Perspektive haben. Die mutlos sind. Die haben Ameisenstatus. Die krabbeln irgendwo da unten rum und gucken, dass man sie nicht nebenbei zerquetscht. Aber die haben keine Sicht der Dinge. Und dann fliegt da der Adler des prophetischen Wortes vorbei. Und diese kleinen Ameisen des Glaubens, die kriegen eine Sichtweise, die ist gigantisch. Der lebendige Gott hält es für dringend nötig, dass seine angefochtene Truppe, seine kraftlose, perspektivlose, auch schuldbeladene, klein gewordene, mühsam vor sich hin schleichende Truppe die Adlerperspektive bekommt. Nicht irgendwann, gerade jetzt. Gerade jetzt, wo wir sagen, was soll das Ganze? Gerade jetzt, wo wir sagen, ich will nicht mehr. Gerade jetzt, wo wir denken, das ist doch einfach eine ewige Quälerei. Gerade wo wir weit überlegen, wie lange dauert das Ganze eigentlich noch? Und dann drehe ich da als Glaubensameise meine x-te Runde. Gerade jetzt, gerade dann, liebe Schwester, lieber Bruder, gerade dann brauche ich die Perspektive, die Gott mir in diesen einzigartigen prophetischen Kapiteln gibt. Das hat heute Morgen schon der Familienfreizeit kurz angedeutet, eine Figur, die für mich das in ihrem Dienst wirklich darstellt und auch vermittelt, ist dieser Pfarrer der Württembergischen Landeskirche, ist Otto Riedmüller. Otto Riedmüller kam 1918 als junger Pfarrer nach Esslingen. Esslingen Süd, da hatten sie so eine neue Pfarrstelle aufgemacht, mitten im kommunistischen Gebiet. Die kommunistische Partei hatte diese sogenannte Zigeunerinsel als ihr Ressort. Eine Kirche gab es nicht, aber der Pfarrer war da. Und deswegen haben sie sonntags ihm also den Kindergartenraum freigegeben. Da durfte dann sein Gottesdienst halten. Auf dem Waschtisch der Kinder, so sagt er, war der Altar. Haben sie zugedeckt und dann haben sie da den Altar aufgebaut. Dann hat er angefangen zu predigen, 1918. Und dann kam er mit seinem Leben, seinem Dienst in diese chaotischen Jahre hinein, diese furchtbaren, chaotischen Jahre mit ihren kompletten Verwerfungen. Und da war für ihn eines klar, wir brauchen als diese kleinen Ameisen, die hier rumlaufen, wir brauchen Orientierung. Und wir kriegen diese Orientierung ganz bestimmt nicht von denen, die über uns das Sagen haben, egal welche Parteifarbe sie haben. Wir kriegen Orientierung nur von unserem Gott. Und nur durch seine Worte. Nur durch seine Worte. Nur durch seine Worte. Und dann hat dieser Mann gedichtet, nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen dein Wort zu Lob und Dank. Gib deiner Liebe Lichtgedanken mit Vollmacht uns in Herz und Mund mach, woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Schließ auf, Herr, über Kampf und Sorgen das Friedenstor der Ewigkeit. Sehen Sie den Gefangenentransport? Schließ auf, Herr, über Kampf und Sorgen das Friedenstor der Ewigkeit. In deiner Burg sind wir geborgen, zum Kampf gestählt, zum Dienst bereit. Und dann die vierte Strophe, ich liebe sie besonders. Zeig uns dein königliches Walten. Sehen Sie den Adler? Sie müssen Adler sehen. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still. Und rede du. Verstehen Sie es? Warum das der richtige Zeitpunkt ist? Warum man das nicht verschieben kann, wenn schon die ersten Herrlichkeitsfeierlichkeiten anfangen? Sondern dass die kleinen Ameisen das gerade dann brauchen, wenn wir da unsere sinnfreien Runden drehen? Gerade dann müssen wir wissen, hallo, sieh den Adler, ich zeig dir was ganz anderes, was ich da mir gedacht habe, was ich, mein Gott, gedacht habe. Du geplagtes Volk, das jetzt schuldbeladen und perspektivlos und ohne Kraft und ohne irgendein Hauch von Bemitleidung seinen Weg in eine jahrzehntelange Sklaverei marschiert. Zeig uns dein königliches Walten. Es ist die Treue, seelsorgerliche Liebe Gottes, die solche Texte wie Segel 28 produziert. Das muss man sich vergegenwärtigen. Das sind keine Texte für die letzte vertiefende 53 Meter, noch weiter vertiefende Endzeitkonferenz à la Höhe. Das sind Texte für seelsorgerlich geplagte und mutlose Leute, die sagen, mein Gott, warum soll ich noch weitermachen? Warum soll ich noch weiter krabbeln? Was soll das Ganze? Zeig mir dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe, du wirst allein ganz recht behalten. Danke, Herr, dass du redest. Rede du. Und lass mich dir zuhören und still sein. Was hören wir denn dann? Was hören wir denn dann? Dann hören wir, dass wir Menschen sind, die eine unglaubliche Gnade erlebt haben. Das ist das Erste. Wir haben eine unglaubliche Gnade erlebt. Was ist das Problem des gefallenen Cherubs? Neben aller diabolischen Kraft und Perversion, mit all dem, was dazugehört, ordinär und glanzvoll wie alles, es ist das, dass in dieser dämonischen Gestalt ein Satz auftaucht, der uns große Sorgen machen muss. Denn der Geist dieses Cherub, der gefallen ist, ist: Ich bin Gott. Und mit diesem gefallenen Cherub zieht mit dem Geist der Schlange genau dieses Gift in den Garten Eden ein. Und wir sehen dieses bescheuerte Vieh in 1. Mose 3 sagen, ihr werdet sein wie Gott. Was für eine Perversion, was für ein Wahnsinn, was für eine irre Lüge, und wir haben sie geglaubt. Und sind genau dieser Macht auf den Leim gegangen. Sind hineinmarschiert, Generation für Generation, in dieses teuflische System, in dieses gottlose System. Ihr werdet sein wie Gott. Obwohl du ja ein Mensch bist, steht ja dann hier, ne? Obwohl du ja ein Mensch bist. Aber du hast gesagt, ich bin ein Gott. Menschsein in der Anmaßung, Gott zu sein, das ist die Katastrophe. Das ist die absolute Katastrophe. Und jetzt gar nicht, verstehen Sie, gar nicht im Vorwurfsblick, sondern das, was hier abläuft, das, was Sie hier sehen, das ist in jeder klassischen Tragödie, das ist die klassische tragische Figur. Das ist die Figur, wo Sie von vornherein wissen, die wird scheitern. Die wird scheitern. Die wird toll eingeführt im Stück. Die hat auch unterschiedliche Erfolge, aber sie wird scheitern. Sie wird schuld- und schicksalsmäßig scheitern. Und der Mensch, der eine Rolle sich anmaßt, die ihm nicht gehört, wird scheitern. Mein Menschsein, mein reines Menschsein zu akzeptieren und damit gleichzeitig die Bejahung Gottes, das ist es. Wenn das nicht geschieht, dann lande ich in einer tragischen Rolle aus Überheblichkeit, aus Anmaßung, aus grauenvoller Überforderung, aus wahnsinniger Schuld. Menschsein pur. Was ist die Gnade? Die Gnade ist, dass Ihnen der Christus begegnet ist und mir. Das ist die Gnade. Sonst würden Sie mit mir das gleiche Spiel mitmachen. Denn in Ihnen und in mir tickt die gleiche adamitische Bombe. Aber selbstverständlich, aber natürlich, das wissen wir. Diese kleine gequälte Truppe, die sich so unterlegen sieht, in dieser ganzen Welt voll Überheblichkeit, voll Gottlosigkeit, voll herangezogener Gottgleichheit, muss wissen, euch ist eine unglaubliche Gnade widerfahren. Der Gefangenentransport nach Babylon, in dem sind Lichtpunkte der Gnade vorhanden, weil da Männer und Frauen unterwegs sind, die haben es geschenkt bekommen, dass sie nicht in der Glaubenslosigkeit sich überheben, meinen, sie müssten etwas anderes sein, als was Gott ihnen zugegeben hat. Die das unglaubliche Geschenk erkannt haben, Gott akzeptieren zu dürfen. Was ist das für ein Geschenk? Gott akzeptieren zu dürfen. Sag, es gibt dich. Du bist. Du bist Gott und ich bin Mensch. Gut. Dieses Geschenk zu begreifen, was das für ein Herzenswunsch ist, lass mich bitte Gott Mensch sein und lass mich bitte nur Mensch sein. Und bitte sei du Gott, aber sei auch ganz Gott. Und was anderes soll nicht sein. Das ist ein absolut riesengroßes Geschenk. Wir denken, wir wären die letzten Deppen. Nein, das sind sie nicht. Wir denken, wir werden im großen Gefangenenzug irgendwann durchgewurstet, im wahrsten Sinne des Wortes, im Fleischwolf der Geschichte. Nein. Sie haben ein Riesengeschenk bekommen mit mir. Sie durften Ja sagen zu Gott. Sie sind raus aus der Hybris. Raus aus dieser großen Perspektive des gefallenen Cherub mit all seiner grauenvollen, tragischen Wirksamkeit. Wahnsinn. Das, was die kleine Ameise sieht, ist, Gott hat mich begnadigt. Gott hat mich wunderbar begnadigt. Ich darf täglich wissen um sein Gottsein. Der Adler fliegt. Und um mein Mensch sein. Da ist die Ameise. Alles gut. Wenn Leute mich fragen, was ich am Meer will im Urlaub, ob es hier unten nicht auch schön ist, natürlich ist es auch schön. Alles, was ich unglaublich schätze an der Küste, ist die Perspektive. Ich habe es mal erzählt, wir waren einmal in einer entsprechenden Galerie von einem dieser Künstler, der dort seine Bilder malt. Der malt eigentlich nur langweilige Küstenbilder. Und wie er das dann erklärt hat, wie die Relationen sich auf dem Bild verschieben. Wir haben plötzlich begreift, es ist ja viel mehr Himmel und viel weniger Erde. Und wie man das dann ausdrücken kann auf dem Bild, dass auf dem Bild es mehr Himmel und weniger Erde gibt. Und Sie ahnen schon, wie gut das tut, wenn es richtig viel Himmel und wenig Erde gibt. Und wenn wir kleinen Menschen auf diesem letzten Restchen, Stückchen Erde stehen, aber dann ganz viel Himmel da ist, das tut unglaublich gut. Die kleine Ameise braucht das. Und sie hat eine wunderbare Gnade, diese Gnade. Er ist Gott und ich bin Mensch. Und in dem Zirkus, diesem tragisch, sündhaften, schicksalshaften Zirkus des Cherubs, der gefallen ist, muss ich nicht mitmachen. Gott sei Dank. Deine Gnade hat mich erreicht. Das Zweite, was der Truppe zu sagen ist, was der angefochtenen Truppe zu sagen ist, ist, wir stehen in einer permanenten geistigen Auseinandersetzung. Einer permanenten geistigen Auseinandersetzung. Lasst uns diese bescheuerte Illusion einer geistig neutralen Welt in den Schredder werfen. Die ist nicht so. Nein, wir müssen die Welt nicht dämonisieren. Nein, wir müssen nicht alles mit einer bösen Fratze verziehen, aber wir müssen klar denken. Sein Sturz hat dazu geführt, dass er hier sein Herrschaftsgebiet hat. Das ist das, was uns so erschüttert. Was uns so erschüttert in der Versuchungsgeschichte von Jesus. Wie er da aufsteht und alle Reiche dieser Welt anbietet. Weil das ist sein Ressort. Was uns so eigenartig berührt, wenn der Apostel Paulus im Epheserbrief davon spricht, dass die geistigen Systeme um uns herum bestimmt sind von diesem gefallenen Cherub. Was wir dann gar nicht so toll finden, weil wir eigentlich lieben wir es viel lieber, wenn alles nett ist. Und es ist nicht alles nett. Bei einer beständigen geistigen Auseinandersetzung. Und jetzt ist das für uns natürlich ein Riesenglück. Dass sie sich mit mir positioniert haben. Sie gehören immer auf eine Seite. Sie gehören immer auf eine Seite. Wenn es keine Neutralität gibt, sind sie auf einer Seite. Und der Glaubende hat sich auf der Seite des Kreuzes positioniert. Kreuz entscheidet. Kreuz entscheidet. Der Kolosserbrief macht uns das so wunderbar klar. Im ersten Kapitel gleich am Eingang, Er, der lebendige Gott, 1,13, er hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis. Und er hat uns hineinversetzt in den Herrschaftsbereich des Sohnes seiner Liebe. Wo bin ich? Wo bin ich? Und diese kleine Glaubensameise weiß, ich gehöre zum Christus. Ich gehöre zum Herrschaftsbereich des Sohnes Gottes. Ich gehöre zu Christus. Und ich weiß, weil ich jetzt zu diesem Christus gehöre, stehe ich natürlich auch damit, dass ich zum Christus gehöre, einem ganz besonderen Schussfeld. Das ist so. Und deswegen nimmt uns die Bibel, das ist so klar und so eindeutig, in diese militärische Dimension mit hinein, ohne diese zu übertreiben. Aber deswegen kriegen sie zum Beispiel in Epheser 6 ihre Waffenrüstung. Weil es wird scharf geschossen. Und damit ich meinen Alltag überlebe, in dieser Welt muss ich entsprechend geistlich bewaffnet sein. Und Sie wissen mit mir, das ist das Verrückte. Und das muss man so sauber und klar geistlich sehen, dass Sie ja eine komplett wirkungslose Waffe in die Hand bekommen haben. Sie haben tatsächlich als einzige Waffe dieses olle Buch bekommen. Na dann, viel Spaß beim Kämpfen. Alle anderen haben Ressourcen, Power, Macht ohne Ende und wir kommen mit diesem Buch. Und das ist es. Nimm das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Sehen Sie jetzt die Truppe? Sie müssen diese Truppe sehen. Da ist diese kleine Ameisentruppe von Jesusleuten unterwegs und läuft bewaffnet mit ihrer Bibel auf Jesus zu. Das ist unser Job. Das ist es. Und das müssen die wissen. Ich gebe dir meinem Volk, ich gebe dir das Beste, was ich habe, ich gebe dir meine prophetischen Worte, die gebe ich dir. Na dann danke. Danke auf dem Weg nach Babylon, danke. Was Besseres kann ich dir, dein Gott, gar nicht geben, als diese Worte. Der andere plumper Kram, der um dich herum ist, wird alles vergehen. Himmel und Erde. Endzeitrede Jesu. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte vergehen nicht. Da rauscht eine neue Ideologie und ein neues Programm nach dem anderen heran. Und verschwindet wieder im großen Schredder der Zeitgeschichte mit all den Schadenssystemen, die es hinterlässt. Und dazwischen laufen die kleinen Ameisen mit ihrer Bibel. Fröhlich, manchmal auch ein bisschen beschwert. Ich möchte es nicht zu idealistisch machen. Aber da mal laufen diese kleinen Glaubensameisen auf Jesus zu. Und oben drüber fliegt der Adler des Wortes Gottes. Das ist unsere Rolle. Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Das sagt Jesus in Lukas 10 zu einem Zeitpunkt, wo die Jünger so gut drauf waren. Die waren so gut drauf. Denn die kamen gerade aus ihrer Sicht von so einem richtigen, erfolgreichen, missionarischen Einsatz zurück. Und da haben sie so richtig mal den Heiden gezeigt und den Juden und, boah, Herr, in deinem Namen, das war richtig cool. Und dann sagt ihnen Jesus diesen Satz. Und ihre kleine, bescheuerte Zuckerwelt verhaut's total. Und sie wissen ganz genau, wenn ich mich nicht berge, mit meiner kleinen, zerbrechlichen Existenz auf der Seite des Kreuzes und des Christus, dann werde ich zermalmen von den Systemen. Dann gehe ich unter. Dann bin ich weg. Ich habe mich positioniert. Ich gehöre auf die Seite des Kreuzes. Ich gehöre auf die Seite Jesu. Deswegen hat Otto Riedmüller dann in 30er Jahren ein Lied geschrieben, als es immer dunkler wurde um ihn. Inzwischen war der Pfarrer aus Esslingen Jugendpfarrer für die weibliche Jugend geworden. Das gab es damals. Jugendpfarrer für die weibliche Jugend. Und später wurde er für den gesamten Bund, für den Reichsjugendbund die Person und kam dadurch, eigenartige Führung Gottes, kam dadurch nach Berlin. Ein Pfarrer, künstlerisch, dichterisch begabt, überhaupt kein Kämpfertyp, hatte allein 50 Lieder gedichtet, kam in diese braune Soße der 30er Jahre nach Berlin. Hat versucht, diesen Reichsjugendbund an diesem furchtbaren Bischof von Hitler eingesetzt vorbeizuführen. Es ist ihm nicht gelungen. Es wurde alles zermalmt. Er ist auf die andere Seite gewechselt zur bekennenden Kirche. Und versucht, die letzten Reste seiner Jugendarbeit zu sammeln, Bibelfreizeiten zu halten und die paar Leute noch halbwegs durchzubringen. Und das hat ihn fix und fertig gemacht. Und dann ist er 1938, keine 50 Jahre alt, verstorben. Aber heute noch singen wir zu Recht. Herr, wir stehen Hand in Hand. Die den Hand und Ruf verband, stehen deinem großen Heer aller Himmel, Erd und Meer. Wetter leuchten allerwärts, keine neutrale Spielerei. Wetter leuchten allerwärts, schenke uns das feste Herz. Deine Fahnen ziehen voran, führ auch uns nach deinem Plan. Welten stehen um dich im Krieg, nicht nur militärisch, wirtschaftlich, das alles auch, aber geistig. Welten stehen um dich, um den Christus im Krieg. Gib uns teil an deinem Sieg. Mitten in der Höllennacht hast du ihn am Kreuz vollbracht. In die Wirrnis dieser Zeit fahre Strahl der Ewigkeit. Zeig den Kämpfern Platz und Pfad und das Ziel der Gottesstadt. Merken wir die kleine Ameise, die in den 30er Jahren versucht, in Berlin zu überleben. Machen unsere kleine Schar, Herzen rein und Augen klar, Wort zu Tag und Waffen blank, Tag und Weg voll Trost und Dank. Ja, Herr, wir gehen Hand in Hand, wandere nach dem Vaterland, lass dein Antlitz mit uns gehen, bis wir ganz im Lichte stehen. Das müssen die wissen, die damals unterwegs waren, das müssen wir heute wissen. Das muss die kleine Ameise wissen. Der Adler fliegt. Und? Bleibt das alles so? Nein! Bleibt der Geist von Tyros? Nein! Darf der immer so weitermachen? Nein! Hat er seinen Gerichtstermin? Ja! Hört das auf! Ja! Letzter Satz. Du bist dahin auf immer und ewig. Du bist dahin auf immer und ewig. Das ist kein ewiges Kreiseln. Es ist ein Lauf für die dämonische Macht auf das Gericht Gottes zu. Und jeder Tag bringt uns nicht nur einen Tag näher zu Jesus, sondern jeder Tag bringt uns auch einen Tag näher zum Gericht über Tyros. Zum endgültigen Aus über diese Macht. In Offenbarung 5 bekommen wir dieses wunderbare Himmelsbild. Und dann wird dann plötzlich im Himmel geweint. Das gehört ja nicht in den Himmel. Aber so geweint. Warum wird geweint? Weil da die Zukunftsschriftrolle siebenfach versiegelt vorliegt. Wo ist die Autorität? Wo ist die eine Person, die die Geschicke dieser Welt in die Hände nimmt und zum Guten führt und sie nicht im Geist des Cherubs von Tyros überlässt? dann kommt er. Der Löwe aus Juda, das Lamm Gottes, und bricht die Siegel. Und dann geht der Lobpreis los. Historisch gesehen ist das ganze Theater noch da. Aber im Himmel ist schon das Glück. Der Löwe aus Juda, das Lamm sitzt auf dem Thron und hat die Siegel gebrochen. Die Geschichte hat eine Zukunft. Der heißt Jesus. Und deswegen ist das richtig, absolut richtig. Wenn Gemeinde Jesu in ihrem Ameisenstatus schon mal probeweise Königslieder singt, Siegeslieder singt, Zukunftslieder singt, ja natürlich. Das ist nicht, auch wir singen uns ein bisschen Mut zu im Keller, weil es so dunkel ist. Sondern unsere Sieges- und Mutzuversicht und unsere Freude, unser Glück basiert auf der Tat des Sohnes Gottes vom Kreuz auf Golgatha. Er ist der Sieger. Christus wird siegen, was immer geschieht. Und deswegen singen wir natürlich zu Recht zum Schluss, mit großer Überzeugung, den alten Blumhardt-Schlager, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. So, du kleine Ameise. Dann gehen wir mal weiter, richtig? Schön ist das alles nicht. Aber der Adler fliegt. Und der Adler hat uns mitten rein in diesen Weg diese Texte gegeben. Genau jetzt brauchen wir diese Texte. Geh deinen Weg in gnadenvoller Demut, in gnadenvoller Demut als Mensch Gottes. Bleib fest in den täglichen Auseinandersetzungen an der Seite des Kreuzes, an der Seite Jesu stehen. Erwarte ihn als Sieger. Für dich, die Deinen, die Gemeinde, Israel, die gesamte vom gefallenen Cherub gequälte Welt. Erwarte ihn als Sieger. So gehen wir weiter. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du mit solchen großartigen prophetischen Perspektiven so seelsorgerlich in unser kleines Leben hineinkommst. Und dass du unser kleines Mini-Schicksal kennst. Und dass du auch die in unserer Mitte kennst, die morgen auch wieder von diesem Ort aufbrechen, wohin sie sich so ein 2 Wochen zurückziehen und verkriechen konnten. Und dann wieder weitergehen müssen an den unterschiedlichsten Orten. Und es sind teilweise gar nicht so einfach, gar nicht so leicht. Und wenn wir dann so im Ameisenstatus unterwegs sind, dann brauchen wir dich, den Adler. Und danken dir für die unendliche Gnade, dass wir dir begegnet sind. Dass wir raus sein dürfen und immer wieder neu rausgehen aus der Hybris, gottgleich unterwegs zu sein. Danke, dass du uns die Gnade geschenkt hast, Mensch sein zu dürfen, Mensch Gottes sein zu dürfen. Und danke, dass in den ganzen geistigen Auseinandersetzungen dieses Systems, in den ganzen Tyros-Welten, die waren, die sind und die sein werden, und die nicht nur für uns, sondern auch für die uns nach uns kommenden Generationen sein werden, wir uns so eindeutig positionieren durften und dürfen. Wir gehören zu dir, Herr Jesus. Wir wollen nirgendwo anders hin. Du hast uns herausgelöst aus dem Machtbereich der Finsternis und hast uns hineinversetzt in das Sohn, des Reiches des Sohnes deiner Liebe. Da gehören wir hin. Da bleiben wir. Und wir erwarten dich. Wir erwarten dich, den Sieger. Das wird grandios. Wir beten dich an. Wir nehmen im Glauben teil an dem Jubel des Himmels und gehen unserem irdischen Ameisenstatus weiter, bis wir sehen, bis wir erleben, was wir geglaubt haben. Danke dafür. Amen.